Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, nun willst du mit uns reden. Schenk du uns dazu geöffnete Herzen, ein geöffnetes Leben, die Bereitschaft, dich wirklich hineinreden zu lassen, da, wo du hineinreden willst, in unseren Alltag, in unsere ganz konkreten Dinge, die wir jetzt auf dem Herzen haben oder die jetzt vor uns liegen. Jesus, schenk du uns, dass wir das zulassen. Und gib du uns deinen Geist dazu, dass wir auch verstehen, was du uns zeigen, was du uns deutlich machen willst. Ja, und schenk mir deinen Geist, dass ich so rede, wie es dir gefällt. Amen. Ja, eben haben wir von Nathalie Weikart gehört. Sie haben ein Haus dort gebaut und dieses Haus angestrichen. Ich weiß nicht, wie man das in Argentinien macht. Haben Sie denn vor kurzem mal Ihre Fenster oder Türen neu gestrichen? Ich meine, für denjenigen, der das schon mal hinter sich hat, der das schon mal gemacht hat, ist es klar, dass es nicht damit getan ist, dass man so einen Eimer mit Farbe hat und einen schönen großen Pinsel, mit dem man dann auch schön diese Türen oder Fenster anstreicht, sondern der Hauptärger oder die Hauptlast, die Hauptarbeit ist die Vorarbeit. Es gibt ein Sprichwort im Malerhandwerk, das lautet, der beste Anstrich ist nur so gut wie sein Untergrund. Es kommt also darauf an, ob der Untergrund gut vorbehandelt ist. Denn wenn der Untergrund nicht vorbehandelt ist, dann hält die Farbe nicht. Dann platzt am Ende alles ab und man kann wieder von vorne anfangen. Der Sinn ist einleuchtend. Erst muss der alte Lack, die alte Farbe gänzlich abgebrannt oder abgeschliffen und der Untergrund vollständig gereinigt werden. Das ist Knochenarbeit, bevor man ein Fenster oder eine Tür wieder neu anstreichen kann. Wo das nicht geschieht, da kann man noch so schön malen. Die neue Farbe wird trotzdem über kurz oder lang anfangen abzubröckeln, ja, und abzuplatzen. Und das geschieht eben deshalb, weil der Untergrund nicht richtig vorbehandelt wurde, weil sich unter dem neuen Lack alte, schadhafte, schmutzige Farbreste befinden, weil deren Beseitigung vielleicht als nicht so wichtig angesehen wurde. Mit solch einem alten Untergrund haben wir es auch in unserem heutigen Predigttext zu tun. Freilich geht es da nicht um Fenster oder Türen, die neu zu streichen wären, sondern um den Untergrund des veralteten Menschen, der erneuerungsbedürftig ist, der Grund erneuert werden muss, damit aus dem alten Adam wirklich auch ein nach seinem Wesen neuer, wiedergeborener Mensch werden kann. Ja, wir wollen uns diesen Predigttext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Christen in der kleinasiatischen Stadt Ephesus, Kapitel 4, Vers 22 bis 32 zunächst einmal anhören. Da schreibt Paulus: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich stelle meine Predigt unter das Thema nicht nur ein neuer Anstrich. Und möchte das in drei Abschnitten ausführen. Erstens, wir sind total veraltet. Zweitens, wir werden total erneuert. Und drittens, wir sind noch nicht total vollendet. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Wir sind total veraltet. Vor diesem Abschnitt, also vor unserem Predigttext, schildert Paulus zunächst die Lebenssituation der Menschen, die nicht nach Gott fragen, die keine Christen sein wollen. Er sagt, ihr Verstand ist verfinstert. Sie haben sich ganz und gar von Gott entfernt, abgewandt und interessieren sich im Grunde genommen gar nicht für Gottes Willen, weil sie Gott nie wirklich kennengelernt haben, weil sie Gott auch nie wirklich kennenlernen wollten. Ihnen scheint das Leben in dieser Welt zu genügen. So viel wie möglich draus machen, so viel wie möglich mitnehmen, was sich an vermeintlichen Attraktivitäten für diese paar Jahre in dieser Welt so alles anbietet und lohnt. Nach dem Motto, mein Körper, mein Geld, meine Zeit, meine Kraft gehören mir ganz allein und ich bin derjenige, der darüber zu entscheiden hat, mit wem oder ob ich sie überhaupt teilen will. Ich brauche keine Autorität über mir. Ich bin die höchste Autorität in meinem Leben. Da schreibt Paulus, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr Christen habt ihn anders kennengelernt. Doch der alte Mensch ist nicht nur an Verblendung und Egoismus erkennbar. Auch jeder, der sich einen karitativen, umweltbewussten, umweltfreundlichen, wie auch immer, hilfsbereiten oder sonst wie menschenfreundlichen Anstrich gibt und sagt, ach, guck mal, ich möchte eigentlich was tun für die Menschen, aber nicht durch Jesus Christus zu einem neuen Menschen geworden ist, sondern der selber entscheidet, ich will an der oder an dieser Stelle irgendetwas tun für die Menschen. Auch der ist veraltet, sagt Paulus. Auch der ist veraltet. Denn Jesus schenkt uns nicht nur einen neuen Anstrich, sondern er verändert auch unseren Untergrund, unseren Unterbau. Und das ist entscheidend. Biblisch gesprochen, unsere sündige, gottlose Grundhaltung. Vorhin haben wir die Geschichte von dem Gelähmten gehört. Es ist interessant, dass Jesus da nicht sagt, ach, wie sieht das denn aus? Soll ich dich zunächst mal heilen, dass du wieder auf deine beiden Beine kommst? Sondern er sagt, du, deine Sünden sind dir vergeben. Entscheidend ist, dass deine Sünden dir vergeben sind. Was danach kommt, gut, da kann man noch drüber reden, ob du dann auch noch laufen kannst. Klar, hat er ihn ja auch noch geheilt. Aber entscheidend ist, dass deine Sünden vergeben sind. Dass der Untergrund stimmt. Und wie ein alter Anstrich radikal entfernt werden muss, so muss auch der alte Mensch ganz abgelegt werden. Denn nicht nur bestimmte Eigenschaften am alten Menschen, sondern der ganze Mensch ist hoffnungslos veraltet und geht, wenn es dabei bleibt, unweigerlich zugrunde, unweigerlich verloren. Denn der alte Mensch gibt sich gottlosen Lebenstäuschungen hin, die im radikalen Gegensatz zur Wahrheit in Jesus Christus stehen. Christen aber sind erneuerte Menschen, die durch Jesus die Möglichkeit erhalten haben, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen wie ein Gewand. Das ist wie bei einer Altkleidersammlung vom Roten Kreuz. Die abgetragene Kleidung kann abgegeben werden. Einfach so abgegeben werden. Jeden Tag ist Altkleidersammlung beim Kreuz Christi. Da darfst du deine alten Kleider abgeben. Der abgetragene, durchgeschabte, fadenscheinige, völlig verschmutzte und doch heißgeliebte, weil so bequeme alte Adam kann abgegeben werden. Er kommt in den Reißwolf, garantiert. Gott fragt dich, darf ich dir aus dem alten Adam helfen? Gott betreibt kein Facelifting. So mal oben drüber ein bisschen wischen, ein bisschen schmieren, da mal ein bisschen was malen und dann sieht's doch von weitem gesehen ganz gut aus. Nein, er nimmt keine Runderneuerung vor wie beim alten Autoreifen. Vor 2 Jahren haben wir uns Winterreifen gekauft und da gab's so ein Sonderangebot hier irgendwo beim Turm oder was weiß ich, was ist eine runderneuerte Winterreifen. Dann sind wir nach Südtirol gefahren und dann bubbel, 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 bubbel an der nächsten Autobahnraststätte rausgefahren. Da waren die Brocken schon abgeflogen von den Reifen. So sieht das aus, wenn man runderneuerten Reifen kostengünstig kaufen will. Wir haben dann ganz schnell umgetauscht. Wir haben tatsächlich das Geld auch wiedergekriegt. Die wussten also, was sie da für einen Schrott verkauft haben. Gott erneuert von Grund auf, radikal, von der Wurzel her. Gott sagt, ich mache dich zu dem, wie ich dich ursprünglich gedacht habe. Ich mache alles neu. Alles an dir mache ich neu. Die Begriffe ablegen und anziehen entlehnt Paulus aus der damaligen Taufpraxis, wo symbolisch die Kleider gewechselt wurden. Es ist ja heute eher selten, dass die Kleider gewechselt werden bei der Taufe, weil wir ja in der Regel nur noch so überträufeln. Aber seit 2 Jahren haben wir ja auch diese Möglichkeit, dass Erwachsene bei uns einmal im Jahr ganz getauft werden können. Auch da haben wir sowas versucht, diese Kleider zu wechseln. Bevor der Täufling, der damals in aller Regel ein Erwachsener war, ins Wasser stieg, musste er seine alten Kleider ablegen. So auch der Mensch, der ins Bad der Wiedergeburt steigt. Dann stand der Täufling im Taufwasser. Dort wird der alte Mensch untergetaucht, symbolisch ertränkt und wieder neu gemacht. Das heißt, er wird wieder zu dem, wie Gott ihn ursprünglich am Anfang vor dem Sündenfall gedacht und geschaffen hatte. Zum Gegenüber Gottes. Das ist ein Schöpfungsakt Gottes. Ein Schöpfungsakt Gottes. Nicht eine Erneuerung, ein Drüberwischen. Nach dem Untertauchen stieg der Täufling aus dem Wasser heraus und zog das neue Taufgewand an. Genauso verhält sich der Gläubige, der den neuen Menschen, der Christus, anzieht. Derjenige, der sagt, ich möchte nicht mehr im alten Menschen leben, sondern mein Herr soll Jesus sein, von jetzt an und für immer. Die Erwachsenen, die damals getauft wurden, hatten zuvor einen sehr intensiven Taufunterricht mitgemacht. Paulus fasst in den letzten Versen vor unseren Predigtext und in den ersten Versen unseres Predigtextes den Taufunterricht in wenigen Worten zusammen. Er sagt in etwa, so wie die Ungläubigen als alte Menschen leben, so habt ihr Christen doch Christus nicht kennengelernt. Und als ihr euch bei eurer Taufe für Jesus Christus, den neuen Menschen, schlechthin entschieden habt, habt ihr euch auch gleichzeitig gegen eure frühere Lebensweise, also gegen den alten, sündigen Adam, gegen den alten, sündigen Menschen entschieden. Und mit eurem Ja zur Versöhnung Gottes mit euch wurde euch auch ein neues Kleid, ein Taufkleid angezogen, als Symbol dafür, dass ihr nun den neuen Menschen mit der Hilfe des Heiligen Geistes anziehen sollt, dass ihr nun ganz Erneuerte seid, nicht rund erneuert, ganz Erneuerte seid. Damit sind wir beim zweiten Punkt, wir werden total erneuert. Wie sieht nun aber der neue Mensch aus? Sicher nicht so, dass sich äußerlich dann unserem Körper etwas verändert. Obwohl es auch, wir haben es ja eben gehört, Krankenheilungen gibt, die also auch äußerlich erkennbar sind. Und Menschen durch Christus äußerlich heil werden können. Nicht nur damals bei Jesus, auch heute ist das möglich, dass Gott Wunder tut an Menschen, äußerlich. Aber das Wichtigste geschieht in uns. Wir werden in unserem Personensein so, wie Gott uns ursprünglich wollte. Jesus hat es uns gezeigt, wie das Verhältnis zu seinem Vater aussehen kann. Und mit der Hilfe von Jesus, dem neuen Adam, dem neuen Menschen schlechthin, dürfen wir nun den neuen Menschen anziehen und die zu Gott hin ausgerichtete Existenzweise auch im Alltag leben. Wer zum Beispiel morgens an seinen Kleiderschrank geht, holt sich diejenigen Kleidungsstücke hervor, die er heute anziehen will. Er vertauscht dabei das Gewand der Nacht mit dem des Tages. Das ist ein alltäglicher Vorgang, ein allmorgendlicher Wechsel. Der frühere Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch hat einmal gesagt, wenn ich eine Jacke anziehe, dann bedeutet das, dass sie nicht eigentlich zu mir gehört, sondern ich ziehe sie über mich. Meinen Kopf brauche ich abends nicht abzulegen, aber die Jacke ist etwas Fremdes. Die gehört nicht zum natürlichen Menschen. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich recht froh, dass ich nicht erst den Schneider rufen muss, der mir die Jacke verpasst. Die Jacke hängt da. Ich brauche sie nur zu nehmen und anzuziehen. So ist die Liebe da, seit der Heiland in die Welt gekommen ist und ihm am Kreuz das Herz gebrochen ist. Der ist da. Du brauchst ihn nur anzuziehen. Du brauchst ihn nur in Anspruch zu nehmen. Also seit dem Ostermorgen ist Christus da für dich, jetzt in diesem Augenblick und für immer. Ich brauche mir ihn also nicht erst zu holen. Ich brauche mir nicht seine Erlösung immer wieder neu durch fromme Werke zu stricken. Er ist fertig und für mich da, jetzt in diesem Augenblick und für immer. Er gehört nicht zum natürlichen Menschen. Ich brauche ihn nur anzuziehen. Christus Kleider machen Christus Leute. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wir sind noch nicht total vollendet. Aber ein solches Leben mit den neuen Christuskleidern hat freilich auch Konsequenzen für meinen persönlichen Lebensalltag. Es ist richtig, Jesus macht mich zu etwas, was ich nicht von meinem eigentlichen Wesen her bin, sondern vom Ursprung her sein soll. Dazu erklärt er mich. Dazu bekleidet er mich. Es hat aber Konsequenzen für meinen Lebensalltag. Das macht Paulus in unserem Predigtext unmissverständlich klar. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ich vermute, niemand von uns hier in der Kirche kann wirklich von sich behaupten, ich habe noch nie gelogen. Die Weisungen des Paulus für das neue Leben richten sich an solche, die erkannt haben, dass sie ohne Christus nichts tun können. Dass sie ohne Christus nichts tun können. Was ich erlebe, wenn ich ohne Christus dieses Christenleben führen wollte, würde ich jämmerlich versagen. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus sogar, Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dass sie verlorene Leute sind ohne ihn. Christus spricht, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Das sagt er im Zusammenhang von der Heilung des Gelähmten. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das heißt, dieser Jesus muss kommen und dir sagen, du, deine Sünden sind dir vergeben. Du darfst wirklich ganz neu anfangen. Auch heute und jetzt. Und noch einmal, Wilhelm Busch, wenn wir Jesus gehören und lügen aus irgendeinem dummen Grund, machen wir uns dann klar, dass wir in dem Augenblick unseren Heiland verlassen haben und übergelaufen sind in das Lager des Feindes? Vom Morden handelt das fünfte Gebot. Und wenn ich Konfirmanden frage, welches haltet ihr denn für das wichtigste oder für das stärkste von den Geboten? Natürlich, das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Aber bei Jesus ist das egal, ob das Töten oder Lügen ist, Ehebrechen oder den Namen Gottes missbrauchen. Es steht alles auf der gleichen Höhe, auf dem gleichen Level. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, liegt auf der gleichen Ebene. Für einen, der durch Christus erlöst ist, ist jede Lüge ein Überlaufen zum Teufel. Genau wie wenn er gemordet hätte. Wer in das Licht des Herrn gekommen ist, ist in eine neue Welt hineingekommen. In eine Welt der Wahrhaftigkeit. Gebt nicht Raum dem Teufel, betont Paulus in Vers 27. Von dem Liederdichter Gerhard Terstegen wird folgende Geschichte einmal erzählt. Als Terstegen im 17. Jahrhundert hat er gelebt, als Terstegen einmal durch den Wald reitet, da fallen ihm plötzlich ein paar Wegelager, ein paar Räuber an, wie das damals so war, eben im Wald. Das sind die Räuber, das war damals so. Sie treten ihm in den Weg und brüllen ihn an. Aber Terstegen reitet weiter, als ob überhaupt nichts gewesen wäre, als ob ihn das überhaupt nichts anginge. Da springt einer von diesen Räubern vor, packt das Pferd am Zügel und schreit den Reiter an. Zum Teufel, hat er nicht gehört, er soll stehen bleiben. Terstegen erwidert ganz unerschrocken, mir hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Aus dem Weg. Solche Unerschrockenheit haben Leute, die wissen, dass Jesu Sieg über Sünde, Tod und Teufel Realität ist. Die können sagen, mir hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Der könnte mir noch so viel erzählen, der Teufel hat mir nichts mehr zu sagen. Mir hat jetzt der Heilige Geist etwas zu sagen. Um den geht's mir jetzt. Das ist für mich wichtig, was der mir sagt. Paulus fährt fort in seiner Konkretion des neuen Lebens, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Sicher, keiner von uns ist ein Bankräuber oder Devisenschmuggler. Ich weiß nicht, was wir vielleicht zu tun hatten mit irgendwelchen Finanztransaktionen im letzten oder vorletzten Jahr. Lehman Brothers und Ähnliches sind die Stichworte. Wir sind aber alle grundehrliche Leute, die mit eigenen Händen das nötige Gut erarbeiten. Doch die kleinen Unregelmäßigkeiten gegenüber dem Finanzamt oder gegenüber der Versicherung, wer weiß, oder der Arbeitnehmer, der wegen eines kleinen Schnupfens mal zu Hause bleibt, weil da ja auch noch so viel zu tun ist, stiehlt seinem Chef die Arbeitskraft. Und nicht zuletzt, wie oft, und das ist mir fast noch wichtiger, wie oft habe ich meinen Herrn und Heiland seine Zeit gestohlen, die ihm eigentlich gehört, und habe sie für mich und meine Sünden verwendet. Es war ein wichtiger Gedanke, auch darüber nachzudenken, wenn man das Wort stehlen nachdenkt, dass wir auch Gott Zeit stehlen. Noch größer werden die Abgründe unseres Versagens bei dem Thema, das Paulus Vers 29 anspricht. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, redet, was erbaut, redet, was Not notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Segen bringe denen, die es hören. Wie heiß dieses Eisen auch in unserer Gemeinde ist, weiß wohl jeder von uns nur zu gut. Die Verfehlungen gerade gegen das achte Gebot, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, gehören wohl zu den schlimmsten Hindernissen für geistliches Wachstum in unserer Gemeinde. Ich sehe jedenfalls darin das größte Hindernis. Was da alles hinter vorgehaltener Hand unter dem Siegel der Verschwiegenheit weitergetragen wird, ist schier unglaublich. Nicht selten sind es sogar Beichtgeheimnisse, die in der Gemeinde und im Ort die Runde machen. Fast immer sind es Dinge, die Menschen herunterziehen und schlecht machen. Die freudigen Nachrichten lassen sich eben nicht so gut verkaufen. Das mit faul wiedergegebene Wort, was hier von Paulus stammt, das bedeutet eigentlich morsch, bedeutet eigentlich modrig, bedeutet eigentlich in Verwesung begriffen, dieses griechische Wort, was hier steht. Solche Worte sind also todbringend. Sie tragen den Tod in unsere Gemeinde, die doch eigentlich Leib Christi sein soll. Jeder von uns, auch sich selbst, muss sich an diesem biblischen Maßstab prüfen. Wann und wem habe ich etwas gesagt, was nicht gut ist, was nicht erbaut, was nicht notwendig, das heißt, die notwendend ist und das dennoch und das demnach auch keinen Segen bringt, denen, die es hören. Jedes einzelne Wort, das nicht diesem geheiligten Zweck dient, versteht Paulus als ein nach Verwesung stinkendes Wort, für das Gott am Ende Rechenschaft fordern wird. Also, sagt Paulus, überleg dir, was du dem anderen erzählst. Ist es was, was die Not wendet? Ist es etwas, was den anderen erbaut, was den anderen erfreut, was dem anderen weiterhilft? Oder am besten, du hältst den Mund. Lasst uns doch alle als Geschwister in dem Herrn darauf Acht haben, dass wir uns selbst und diese Gemeinde nicht um den Segen Gottes bringen. Da haben wir viel Umkehr und viel Vergebung nötig. Wir alle. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Vielleicht nehmen wir uns einfach mal diesen Herbst, die Zeit vor Weihnachten, einfach mal so als Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir an der Stelle auch miteinander neu anfangen, wo Verletzungen durch böses Reden, durch hintenrum Reden und durch Dinge, die einfach nicht hätten sein müssen, entstanden sind, die immer noch wehtun. Dass wir auch aufeinander zugehen und sagen, du, dass ich das gesagt habe, dass das aus meinem Mund gekommen ist, das tut mir weh, das tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung dafür. Darum seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das sind die Erkennungsmerkmale der Gemeinde von Jesus Christus. Seid freundlich und herzlich untereinander und vergebt einer dem anderen. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. Denn wir alle gehören zu den Menschen, denen Gott in seiner großen Liebe bereits alles vergeben hat, was wir ihm bisher schuldig geblieben sind. Das Wort, das er dem Gelähmten gesagt hat, kannst du für dich genauso abhaken. Dir sind deine Sünden vergeben, das hat er dir gesagt, als er am Kreuz gestorben ist. Und diese Liebe Gottes und seine Vergebung kostete seinen einzig geliebten Sohn das Leben. Und auch bei uns ist das nicht billig. Es kostet unseren alten Adam das Leben. Ja. Legt ihn ab, mahnt uns Paulus. Als Christenleute braucht ihr ihn nicht mehr. Er schadet euch nur. Zieht Christus an. Lasst euch von Grund auf neu machen. Grund erneuern, nicht rund erneuern. Damit sind wir dieser Welt freilich noch nicht entrückt. Wir leben noch nicht so halb im Himmel. Es wird auch unter uns Christen immer wieder zu Konflikten kommen. Denn wir bleiben Menschen, die unterschiedlich veranlagt sind, die unterschiedlich denken, unterschiedlich ticken, sich gegenseitig missverstehen, was ja zum Teil auch durchaus andersrum befruchtend sein kann. Aber als Christen, in denen Christus als neuer Mensch regiert, haben wir dann die Möglichkeit, uns in seiner Liebe auszusprechen, einander wirklich zu vergeben, neu anzufangen, sodass kein Zorn und keine schlechte und keine schleichende Verbitterung unsere geschwisterliche Gemeinschaft mehr zu trüben braucht. Als neuer Mensch wirst du auch fähig, nicht nur um dich selbst zu kreisen, sondern auch die Augen offen zu haben für die Menschen, die deine persönliche Hilfe brauchen, die Gott dir ganz konkret zur Seite stellt, für die er dir auch die nötigen Gaben, die nötige Zeit, die nötigen Güter, was auch immer geschenkt hat, um für diese Menschen da zu sein, damit du helfen kannst. Es wäre für dich fatal, wenn du darum wüsstest und dich dennoch davor drückst. Es gibt Menschen, die wissen sehr gut um ihre Gaben und drücken sich ständig drum, denn wenn man das macht, dann kostet das ja was, dann kostet das Zeit und dann kostet das unter Umständen viel Mühe. Aber dabei hilft dir auch der Heilige Geist, wo du ihm in deinem Leben Raum gibst, den neuen Menschen in dir immer mehr zu entfalten. Ihm darfst du die totale Erneuerung deines Lebens, den neuen ewigen Anstrich auf einem durch seine Vergebung von Schuld und Sünde gereinigten Untergrund anvertrauen. Nicht du sollst dein Leben sozusagen zum Himmel hinführen, sondern er wird uns auch zur Vollendung in seiner Ewigkeit bringen. Er wird das tun. Er ist derjenige, der uns vollenden wird. Denn er hat auch den ganzen Preis dafür bezahlt, damals, als er am Kreuz für uns starb. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.